Vielen Dank für diese herrliche Musik. Preist den Herrn, dass wir alle heute Abend hier sein können. Ich bin so dankbar, wieder in Espelkamp sein zu dürfen. Wir haben ausgerechnet heute 2012 war ich hier das letzte Mal. Und jemand begrüßte mich, als ich reinkam heute Abend und sagte, fühle dich wie zu Hause. Und ich sagte, das tue ich ja. Ich bin froh, hier zu sein. Ich fühle mich unter euch geliebt und angenommen und freue mich über diese Stunden zusammen und die Möglichkeit vom Austausch im Worte Gottes. Ich bin gebürtiger Amerikaner und kam das erste Mal nach Deutschland mit 19 Jahren in einem Singeteam von Jugend für Christus. Einer der Gründer von Jugend für Christus ist letzte Woche verabschiedet worden, Billy Graham. Und bin dankbar für diese Zeit in Deutschland. Kam ohne Deutschkenntnisse, hörte jeden Tag viel Deutsch, Deutsch-Englisch oder vielmehr Englisch-Deutsch von unserem Team, wurden Dinge übersetzt und ich begann, die Sprache zu hören. Und ich verliebte mich in die deutsche Sprache. Das halten viele Leute für total unmöglich, aber ich liebe die deutsche Sprache. Und ich liebe das Volk, ich liebe das Land und bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Drei unserer vier Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Der älteste Sohn war 7 Monate alt, als wir kamen. Und die zwei älteren Söhne haben die deutsche Schule durchgemacht und studierten in den USA. Und beide dienen dort in den USA an verschiedenen Posten. Der dritte Sohn kam auch hier in Deutschland auf die Welt. Und seit 13 Jahren ist er in Taiwan. Und dort lernte er im Unterricht. Er unterrichtet Englisch in Taiwan und liebäugelte eine Studentin in seiner Klasse, lernte sie kennen und über etwa 2 Jahre führte er sie zu Jesus und jetzt ist sie schwanger mit ihrem zweiten Kind. Sie haben einen Sohn, Manasse, und sie erwarten Anfang Juli ihr zweites Kind. Als meine Frau 43 war, kam eine Tochter auf die Welt, sage und schreibe. Das war eine Überraschung für uns. Ich habe es mir nicht erlaubt zu denken, eine Tochter. Und weil meine Frau Probleme hatte, Gesundheitsprobleme hatte in der dritten Schwangerschaft mit hohem Blutdruck, haben wir gemeint, wir kriegen wahrscheinlich ein Kind mit Missbildung. Und als die Ärztin bzw. die Schwester aus dem OP-Saal kam, nach der Kaiserschnittentbindung, und sagte, Sie haben eine gesunde Tochter. Oh, da bin ich aus allen Wolken gefallen vor Freude. Viele Tränen der Freude kamen an dem Tag und wir haben auch große Freude an ihr. Die 4 Kinder sind verheiratet und der älteste Sohn und seine Frau war früher meine Studentensekretärin. Ich fing an für sie zu beten, dass sie unsere Schwiegertochter wird. Und meine Frau, ich kam heim und sagte es meiner Frau, ja, du hast was? Ich habe gesagt, kannst du dir eine bessere vorstellen? Sie sagte, nein, also schließ dich mir an, wir beten beide. Etwas Gutes ist da geschehen. Und sie ist jetzt Mutter von, ich zähle, Isaac, Chapman, Levi, Silas, Solomon, Jedediah und Asher. 7 Söhne. Und wir sind so dankbar, dass das Größte und Wichtigste, was sie tun als Eltern, ist, diese Kinder für Jesus zu erziehen. Phil und Rhonda haben 3 Töchter. 7 Söhne, 3 Töchter in der zweiten Familie von Phil. Ryan ist 49, der älteste Sohn. Phil ist 47. Phil und Rhonda haben Sydney, Aaron und Sarah. Und dann unser dritter Sohn, habe ich eben erwähnt, sie haben Manasse. Und sie wollen nicht wissen, was das zweite Kind ist. Und wir werden uns überraschen lassen. Und dann unsere Tochter ist verheiratet und sie und Alf haben Adeline, Forrest, Elise und Greta. Und alle 4 waren unter 4, als Greta auf die Welt kam im April. Da ist Addie erst im Juni 4 geworden. Also sie hat alle Hände voll zu tun. Und alle Kinder und Kindeskinder bringen uns große Freude. Wir sind sehr dankbar. Und diese Verbindung mit Deutschland sehe ich als ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Zu denken, dass der Herr diese Tür öffnete vor vielen, vielen Jahren und noch offen hält. Ich darf 74 sein, werde 75 im Juni und habe dank dem Herrn Kraft und Gesundheit und Freude auch zu reisen. Am 28. September 2016 ist meine liebe Frau nach 51 Jahren und fast 4 Monaten der Ehe heimgegangen. Herzinfarkt. Und das war natürlich für uns alle ein Schock, ziemlich großer Schock. Und wir sind dank dem Herrn über diesen Schock und auch über die große Traurigkeit dank der Gnade des Herrn gut durchgekommen. Er hat uns getröstet und mich getröstet. Und ich habe eine große Menge gelernt. Und vor nicht allzu langer Zeit führte der Herr eine neue Frau in mein Leben. Und ich darf verliebt und verlobt sein. Man darf beide benutzen im gleichen Satz, nicht wahr? Hoffentlich. Verliebt und verlobt. Und bin sehr dankbar. Wir haben noch keinen Hochzeitstermin, aber sie heißt Beth. Und wir beide lieben den Herrn leidenschaftlich. Und ich bin so dankbar für sie. Und wir werden sehen, was der Herr tut in diesen kommenden Monaten. Ich habe noch nie eine Predigt gehalten wie heute Abend. Und es ist eine Last auf meinem Herzen seit vielen Jahren, über dieses Thema zu sprechen und Gottes Wort aufzuschlagen und zu versuchen, Antwort zu geben, wo es viele, viele Missverständnisse und Missstände gibt. An vielen Orten über diese Frage der geistlichen Leitung und wie das aussieht und über Missbrauch. Nun, ich möchte beginnen mit einem Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Und es beginnt mit einer Aussage an Älteste, an Männer in der Gemeinde. Die Ältesten aber unter euch, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester. Entschuldigung, ich habe vergessen, etwas zu sagen. Also man fragt nach diesem Gips. Und ich sagte zu ein paar Leuten vorher, ich sage es am Anfang, dass ich es einmal sage und nicht 300 Mal. Ich half jemandem am 8. Februar und kletterte auf eine Leiter, um auf eine Dachbühne zu kommen, vom Garagenboden aus. Und als meine Hüfte die Höhe erreicht hat von der Decke, von der Garage, da rutschte die Leiter weg. Und ich folgte dem Gesetz der Schwerkraft sehr gehorsam und kam schnell runter. Und da ist mein Arm gebrochen. Ich habe Horrorgeschichten von manchen gehört in den USA und auch hier, von Lähmung, von Tod durch einen Rutsch von einer Leiter und durch solche Unfälle. Und so bin ich so dankbar. Nur ein gebrochener Arm, das ist ja gut so. Bin so dankbar. Entschuldigung, dass ich meine Schriftlesung unterbrochen habe. Kommen wir zurück. 1. Petrus Kapitel 5. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht aus schändlichem Gewinn strebend oder nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet auch ihr, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er auch euch erhöre zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Vers in diesem Abschnitt, auf den wir uns unsere Augen richten wollen, ist Vers 3. Dass Leiter in einer Gemeinde nicht zu leiten haben als solche, die über das Zugewiesene herrschen. Diese Herrschergesinnung und Herrscherpraxis zerstört die Gemeinde Jesu und ist genau das Gegenteil von dem, was der Gründer der Gemeinde, Jesus Christus, ausgelebt hat. Es ist genau das Falsche. Er sagt, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dieser gleiche Petrus, der auch ein Draufgänger-Typ war, oft öffnete er seinen Mund und sprach, bevor er gedacht hat. Und Gott änderte diesen Mann. Und im hohen Alter schreibt er in Kapitel 3 an die Ehemänner, ihr Männer, Kapitel 3, Vers 7, ihr Ehemänner sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Es ist ein geistlicher Zusammenhang zwischen der Art, die wir als Ehemänner mit unseren Frauen umgehen, in unserer Beziehung zum Herrn. Und wenn wir über sie fahren, wenn wir sie missachten in ihrer Zärtlichkeit und Schönheit und Zerbrechlichkeit. Die Schrift spricht von ihnen als wunderbare Gefäße. Wenn man das nicht beachtet, sondern man über sie herfährt, unsere Gebete werden verhindert werden. Das hat alles eine Basis, alles eine Herkunft. Und diese Herkunft finden wir im ersten Buch der Bibel. Im 1. Mose, bei dem Sündenfall, lesen wir Folgendes in 1. Mose 3, Vers 15. Der Herr spricht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Der Same der Frau wird dem Teufel den Kopf zertreten. Das ist eine Voraussagung von Jesus am Kreuz. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Man könnte meinen, auf den ersten Blick, wenn es heißt, die Augen, ihr Verlangen wird auf ihn gerichtet, das hört sich vielleicht beim ersten Lesen romantisch an. Der zweite Teil, er aber soll über dich herrschen, hört sich überhaupt nicht romantisch an. Um diesen Satzteil von 3,16 richtig zu verstehen, in Kapitel 4, Vers 7, haben wir es identisch noch einmal in einem anderen Zusammenhang. Lesen wir den Zusammenhang, Kapitel 4, Vers 7. Kain wurde angesprochen von Gott. Und Gott sagte zu Kain, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Wenn du, Kain, aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Das Verlangen der Sünde ist auf dich gerichtet, Kain, am Ende des Satzes, du aber sollst über sie herrschen. Kain war in großer Gefahr, von der Sünde beherrscht zu werden. Die Sünde suchte Kain zu beherrschen. Kain sollte aber die Sünde beherrschen. Nun, wenn wir dieses Verständnis von dieser Phrase haben, gehen wir zurück zu 3,16. Das Verlangen der Frau wird auf deinen Mann gerichtet sein, um ihn zu beherrschen. Er aber soll über dich herrschen. Das ist eigentlich der Geschlechterkampf schon beim Sündenfall und seither. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, versucht irgendwie zu beherrschen, die persönliche Welt zu beherrschen. Es gibt im Englischen den Begriff Control Freak. Und ich habe gehört, wie dieser Begriff Control Freak oft von Deutschen benutzt wird, auch in den USA benutzt wird. Manche Leute entschuldigen sich, ich bin halt ein Control Freak, ich muss alles beherrschen. Das ist aber nach dieser Anweisung eigentlich eine Beschreibung davon, dass ich gerne der Sünde nachgebe und in der Sünde lebe, nämlich andere Menschen zu beherrschen, über sie die Herrschaft auszuüben. Es ist nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das wir freikommen von dieser Kontrollsucht. Alle von uns, wie wir von der Wiege her kamen, auf die Welt kamen, haben die Tendenz, solche zu werden. Und eine gute, gesunde Erziehung hilft, Gottes Geist hilft, sodass wir in der Leitung des Heiligen Geistes jegliche Form der Herrschaft abgeben wollen an Gott und niemals herrschen wollen über andere Menschen. Nur gibt es viele, leider, die hier das missachten in der Schrift und sie denken, sie bilden sich ein, sie wären dazu geeignet, andere Menschen, über andere Menschen zu bestimmen, andere Menschen zu beherrschen. Das ist nie und war nie Gottes Plan. Nicht als solche, die über das von Gott Zugewiesene an euch herrschen, sagte er in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4, nicht zu beherrschen und miteinander umzugehen in einer freundlichen Art und Weise. 1. Petrus Kapitel 6 sagt deutlich, dass wir gegenseitig einander in Demut zu betrachten haben. Epheserbrief Kapitel 5 Vers 21, seid einander untertan in der Furcht Christi. Das bedeutet, dass Stadtherrschaft unter Christen gegenseitige Demut ausgelebt werden soll. Es ist leider von vielen übersehen. Und ich möchte eigentlich etwas Erschreckendes uns weitergeben aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament. Ich liebe herzlich und innig den Jakobusbrief, habe ihn ausgelegt in meiner Studierzeit und etliche Mal hier unterrichtet und von ihr gepredigt und vielmals gelesen und bekenne, dass ich erst vor 3 Jahren ein Wort gelesen habe mit Verstand. Ein Wort, das ich über die ganzen Jahrzehnte überlesen habe. In Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das, bitterer Neid und Selbstsucht, ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, und hier kommt das übersehene Wort, dämonische. Ich wiederhole das. Diese Weisheit, die Art, Ellenbogentaktik zu üben, andere aus dem Weg zu schieben, dass ich als Erster rankomme, dass ich oben drüber stehe als Herrscher. Diese Weisheit ist teuflisch. Sie kommt, ist irdisch, seelisch und dann teuflisch, dämonisch. Warum ich das überlesen habe, jahrzehntelang, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, es ist dann nicht niedlich, wenn ein kleines Kind spottet und rebelliert. Es ist nicht irgendwie niedlich, bloß weil der Körper klein ist, wenn ein kleines Kind aufmüpfig wird und gegen die Eltern rebelliert. Und wir müssen lernen, diese Art zu stoppen und diese Kinder zu Christus, auf Christus hin zu erziehen. Ich denke, der Gott des Himmels hat Humor, nicht wahr? Er hat schon Humor. Und der älteste Sohn, der 7 Söhne hat, der älteste Sohn war als Junge sehr stur. Ich sag's, da habe ich es gesagt. Stur. Und wisst ihr, was Sturheit ist? Sturheit ist selbstbezogen. Ich will meinen Weg. Ich will mich durchboxen. Ich will tun, was ich will. Blockiert mich nicht. Und man geht eventuell mit dem Kopf durch die Wand. Und er war unbeschreiblich stur. Und ich habe Sturm gebetet, oh Herr, hilf. Ich denke, wir sind verrückt, er ist verrückt, wir sind alle beide verrückt, wir sind als Eltern verrückt. Wir haben gedacht, wir sterben an seiner Sturheit. Und dann kam er zum Glauben, Halleluja. Und da haben wir den Heiligen Geist als Mithelfer. Und er ist jetzt 49. Und was ich sagen kann, der Heilige Geist möchte Sturheit verwandeln. Wisst ihr, was der Heilige Geist aus Sturheit macht? Treue. Treue ist sehr gefragt, eine Rarität, dass jemand dranbleibt, bis geht nicht mehr. Aber nicht in Sturheit, nicht selbstbezogen, einfach weil es richtig ist, das Richtige zu tun. Gott will Sturheit verwandeln. Und bitte komm nach der Veranstaltung und sag mir, ich bin halt nun mal so. Ich bin halt nun mal stur und so bin ich halt. Meine Antwort ist, ohne dass du kommst, meine Antwort ist, wenn du so bist, wie Christus nicht ist, wenn ich so bin, wie da anders als Christus, muss ich mich ändern. Er will uns verwandeln in seine Ähnlichkeit und seine Ähnlichkeit ist Treue, aber nicht Sturheit. Sturheit hat sich selbst im Vordergrund. Und so, diese Sturheit kommt von Kindern und wächst auf und bei Erwachsenen kann es auch so vorkommen. Ich kann nicht sagen, wie viele Jugendliche mir gesagt haben, ich habe kein Interesse an den Glauben meines Vaters und kein Interesse an den Jesus Christus, den mein Vater behauptet zu lieben, weil er nie zugegeben hat, dass er falsch gehandelt hat. Wenn ich solche Sätze höre, und ich habe sie oft gehört, weine ich im Herzen. Wenn der Vater bloß ahnen würde, was es bedeuten würde für sein Kind, dass er zugibt, ich habe falsch gehandelt, anstatt in Rechthaberei zu behaupten, ich bin immer im Recht, weil das nie der Fall ist, auch von keinem von uns. Keiner von uns macht es immer richtig. Und Sturheit behauptet, immer im Recht zu sein, wenn wir auch das nicht sind. Wisst ihr, vor euch steht auch ein Mensch, nicht vollkommen an dieser Stelle. Wir waren als Familie in Urlaub in Darmstadt. Wir lebten hier in Stuttgart und hatten einen Urlaub, bekamen eine Wohnung von Freunden gestellt. Sie waren verreist und sie sagten, kommt in unsere Wohnung, da könnt ihr euch aufhalten und Ruhe finden. Und wir haben das getan. Und ich sagte zu den Jungs, wir haben drei Jungs damals gehabt, ich sagte, wir fahren in 10 Minuten. Und in 10 Minuten komme ich zum Auto und steige ein und die älteren Brüder steigen von den Seiten ein und der jüngste Sohn beginnt zu quengeln, schreien. Ich fahre los und ich sage, Lamar, sei still. Er wurde nicht still, er quengelte noch lauter. Lamar, sei still, habe ich gesagt. Und er quengelte noch lauter. Ich fuhr rechts ran und in Wut drehte ich mich um und schlug auf ihn und sagte, sei still. Er wurde still. Ich fuhr vielleicht 200 Meter. Mein Gewissen schlug wie verrückt. Ich fuhr rechts ran, schaltete den Motor ab, drehte mich weinend um und erstmals entschuldigte ich mein Lamar. Lamar, ich bitte um Vergebung, dass ich als Vater so in Zorn dich geschlagen habe. Ich bitte um Vergebung, das war falsch von mir. Ja, Papa. Ich vergebe dir. Und dann habe ich seine Brüder gebeten um Vergebung für ein schlechtes Vorbild als Vater. Beide haben vergeben. Wir fuhren weiter. Ich weiß es nicht, was wir getan haben oder wo wir hingefahren sind. Und der Tag verlief und so weiter. Und vor vielleicht 8 oder 9 Jahren verkündigte ich in einer Gemeinde und in der Gemeinde, wo wir zu Hause sind. Und Lamar saß da. Und ich erzählte die Begebenheit. Und am Mittagstisch fragte er, war damals 25 oder 30 in dem Dreh, Papa, weißt du, warum ich geschrien habe an dem Tag? Er konnte sich noch genauestens an den Tag erinnern. Nein, warum hast du geschrien? Ja, Papa, du hast gesagt, wir fahren in 10 Minuten. Und ich bin als Erster zum Auto gegangen, um mir meinen Fensterplatz zu sichern. Und meine Brüder kamen, einer von rechts und einer von links, und beide schoben mich in die Mitte und nahmen mir meinen Fensterplatz. Ich habe das falsche Kind gezüchtigt. Nun, an dem Tag konnten wir alle lachen, weil er mir schon vergeben hatte. Geschwister, ich stehe nicht vor euch als einer, der nie versagt hat an dieser Stelle. Im Gegenteil, diese biblischen Aussagen treffen uns alle. Und ich habe bisher hauptsächlich mit Männern gesprochen. Ich habe einige Bücher über Kontrolle oder Herrschsucht oder Herrschaft, Herrschsucht. Und die Bücher, die schreiben darüber, die beschreiben es als ein männliches Phänomen hauptsächlich. Es gäbe einige Frauen, die das Problem auch haben. Und im Unterricht in der vergangenen Woche habe ich das in einer Bibelschule erwähnt. Und ein Bibelschüler sagte, eigentlich nach meiner Beobachtung ist es mehr ein Problem von Frauen als von Männern. Und einige andere sagten, sie sehen es auch viel bei Frauen. Nun, ich weiß es nicht, ist es 50-50, ist es 60-40, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist nicht nur ein männliches Problem. Es gibt viele herrschsüchtige Frauen, die das auch ausleben und großen Schmerz verursachen für ihre Umwelt. In der Familie richten sie Schaden an, große Probleme werden verursacht, nur weil die Frau das Sagen haben muss und sie dirigiert wie ein Soldat, ein Soldat mit Ärger und Zorn. Und weißt du, ich sehe das, ich habe das oft gesehen und sehe hier, dass es nicht nur ein männliches Problem ist. Ich möchte uns hinweisen auf den Weg Gottes. Gottes Weg ist anders. Und wir haben einen Mann, der zäh bis geht nicht mehr war. Er war zäh, aber zart. Weißt du, die zwei Dinge zu kombinieren in einer Person, das ist eine wunderbare Sache. Zäh zu sein, das bedeutet treu und auch in Verfolgung treu. Das war Paulus. Der Apostel Paulus hat viel gelitten, viele Schläge, Schiffbrüche. Er wurde für tot gelassen. Er hat viel ausgestanden. Er war zäh, aber er war zart. Und in 1. Thessalonich lesen wir Folgendes. 1. Thessalonich Kapitel 1, Entschuldigung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, Brüder, unser Eingang bei euch war nicht vergeblich, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge, wir haben nicht Ehre von Menschen gesucht, das heißt in anderen Worten, wir haben uns nicht in den Mittelpunkt gestellt, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, da ist es, wir haben das Apostelamt gehabt und wir haben uns nicht obendrauf gestellt und auf andere runtergearbeitet, sondern wir kamen, Vers 7, liebevoll. Wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Es ist in meinem Gedächtnis kaum ein schöneres Bild von meiner Frau bei den Kindern, als wo sie stillte. Das deutsche Wort stillen ist ein schönes Wort. Das englische Wort dafür, für diese Handlung, die wir mit im Deutschen stillen bezeichnen, das englische Wort ist nursing. Also nurse ist eine Krankenschwester. Also es hört sich sehr steril an, verglichen mit Deutsch. Und ich erkläre das auch den Studenten drüben. Also das wunderbare deutsche Wort dafür ist stillen. Wisst ihr, was eine Mutter dem Kind vermittelt beim Stillen? Geborgenheit. Sie gibt dem Kind Nahrung. Sie singt oft. Das Kind weiß, geliebt zu werden und lernt an dieser geborgenen Stelle, sich getrost und entspannt aufzuhalten. Stillen, ein herrlicher Begriff. Und der Apostel, der zähe, viel gelittene Apostel, vergleicht sich mit einer stillenden Mutter. Ich tue es heute Abend nicht. Ich habe es öfters getan. Ich mache es heute Abend nicht. Aber ich wollte die Männer unter uns fragen. Mal, tu es nicht, aber die Hand hochzuheben, wer möchte sich verglichen haben mit einer stillenden Mutter? Paulus geniert sich nicht, sich so vorzustellen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wie sieht das aus? Weißt du, stillende Kinder brauchen Geborgenheit und sie haben Angst vor zwei Dingen. Angst vor Fallen, wenn sie fallen, die Hände schrecken auf. Und wenn ein lautes Geräusch kommt, sie tun, was die Kinder vorne gemacht haben, die Augen drücken hoch. Das Kind schreit, wenn ein lautes Geräusch kommt. Hoffentlich mein Wasser fällt nicht, muss ich aufpassen. Paulus sagt, mein Umgang mit euch war sanft, zart, freundlich und ich wollte Geborgenheit verleihen. Ich hätte mit Stärke auftreten können als Apostel, aber ich war sanft. Und das, er geht weiter. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Die Selbstlosigkeit von diesem Paulus war so merkwürdig. Wir wollten uns selber euch geben, unser ganzes Leben euch geben. Weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch, ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Also das heißt, er hat beide Geschlechter, beide Elternteile genommen, um sich zu vergleichen mit dem ermutigenden Trost und mit der Ermutigung eines Vaters an sein Kind. Alle vier Kinder durfte ich in der Kindheitszeit als Vater ermutigen. Mein Vater hat mich ermutigt, immer wieder aufgerichtet und immer wieder ermutigt. Paulus kam mit Ermutigung, nicht mit zornigen Befehlen. Gottes Weg ist anders als herrschsüchtiges Leiten. Er ist zart. Und dann in Apostelgeschichte Kapitel 20 werden wir nach einer kurzen Pause werden wir das noch mehr sehen. Wir werden eine kurze Pause hier machen. Wir werden stehen und beten in einem Augenblick. Und dann singt der Chor ein Lied. Und dann werden wir noch einmal den nächsten Abschnitt hören. Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben? Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist auf diese Welt in Demut. Er gründete die Welt, er hat die Welt erschaffen. Und als Schöpfer kam er und er hätte eigentlich schieben können, aber er starb wie ein Lamm. Er war von Herzen demütig, sagt uns die Schrift. Und der größte Apostel, Paulus, hat es auch gelernt, demütig zu sein, obwohl er einer der begabtesten Personen der Weltgeschichte war. Er war demütig und diente selbstlos. Hilf uns, so zu denken und so zu leben. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und der Chor singt. Nochmals herzlichen Dank für dieses herrliche Lied. Dieser Apostel Paulus war unterwegs nach Jerusalem. Und er hatte es eilig. Er hatte 3 Jahre verbracht in Ephesus und wollte unbedingt vor Pfingsten oder bis Pfingsten in Jerusalem ankommen. Und so machte er einen Umgang um Ephesus, weil er so viele Leute kannte. Und er sagte sich, wenn ich in Ephesus komme, muss ich hier zu Kaffee und Kuchen überall eingeladen werden. Ich weiß nicht, ob Sie in Ephesus Kuchen gegessen haben, aber ihr wisst das, was ich meine. Viele Einladungen hätte es gegeben, er wäre nicht weitergekommen. Und er hat die Gemeindeleiter von Ephesus nach Milet, etwas südlich, eingeladen und mit ihnen die längste Rede im Neuen Testament über Leitung gehalten. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Apostelgeschichte Kapitel 20, ab Vers 17, sagte Paulus an die Ältesten der Gemeinde etwas Merkwürdiges. Ich weiß es nicht, wann das letzte Mal war, wo du diese Bibelstelle gelesen hast, aber diese Bibelstelle hat meines Erachtens eine komplizierte Aussage. Hör mal diese Aussage. Vers 17, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Ihr wisst, und er sagte das, weil er das unter ihnen auslebte, sodass sie seine Handlungen sahen. Und dieser Begriff, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, sagt er etliche Mal hier und wir haben das schon in dem anderen Abschnitt gehört in Thessalonich. Das habt ihr gesehen, ich habe es euch gezeigt. Und hier sagt er Folgendes: Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, und hier kommt das Problematische, mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. In meiner Kindheit, ich kam zum Glauben mit 8 Jahren, habe ich dieses gehört: Wenn man behauptet, demütig zu sein, hat man Demut verloren. Und hier behauptet Paulus, nicht nur demütig zu sein, sondern er war mit aller Demut unter ihnen. Nicht mit ein bisschen Demut, sondern mit aller Demut. Nun, es ist meine Beobachtung, dass wir eventuell Demut falsch verstehen. Ich habe einen Freund, Mitdozent von mir, und ich fragte ihn mal, wie er Demut und Stolz definiert. Diese 2 Definitionen sind zu merken. Stolz ist, wenn ich meine, meine Wege sind besser als Gottes Wege und ich bin besser als andere Menschen. Demut ist, wenn ich weiß, meine Wege sind nicht besser als Gottes Wege und ich bin nicht besser als andere Menschen. Nach diesen Definitionen kann man wissen, weiß ich, ob Gottes Wege besser sind als meine? Oh ja, das hat Paulus natürlich wissen können. Er hat das klar gewusst, seine Wege sind nicht besser als Gottes Wege. Überall sagt er, es geht hat nach dem Willen Gottes zu gehen, nicht nach seinem Willen. Und er predigte und verkündigte, tu den Willen Gottes. Und wo er hinkam, behandelte er die Menschen, als wären sie besser als er. Nun, ich habe diese Bibelstelle sehr lieb gewonnen. In der Tat, ich unterrichte einen Kurs Theologie der Mission. Und die Studenten wurden aufgefordert, einen Aufsatz zu schreiben, eine Forschungsarbeit zu schreiben von Vers 17 bis 38 in diesem Abschnitt. Um die Dienstprinzipien von Paulus zu sehen, ich habe vielleicht 100, 150 Stück, von den Studenten im Laufe der Jahre bekommen. Vor zwei oder drei Jahren las ich noch einmal die Stelle eingehen, wollte davon predigen. Und in meinem Bibellesen vor zwei, drei Jahren sah ich etwas, was ich nie vorher gesehen hatte. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, diese ganze Predigt, diese ganze Anleitung über Dienst in der Gemeinde ist eine Anleitung über Demut. Die Überschrift hat er hier gegeben. Ich war unter euch mit aller Demut. Ihr wisst das. Und so habe ich Demut gezeigt und so und so und so und so und so und so. Meine Demut, Demut von Christus, habe ich ausgelebt unter euch. Vers 19, in Anfechtung war ich treu. Ich blieb unter dem Herrn und ging durch die Anfechtung und kämpfte durch in Treue vor dem Herrn. Vers 20, er lehrt, ich habe nichts verschwiegen von dem, was nützlich ist, sondern euch verkündigt und euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Er dachte nicht an sich, dass die Leute seine schöne Rede hören. Er dachte an das, was nützlich war für die Leute. Er dachte an sie und ihr Wohl und gab es, weil es nützlich war. Er war unparteiisch. Vers 21, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Er hat keine Menschengruppe über die andere Menschengruppe gehoben. Er war Jude und in seiner Jugend stolz, unwahrscheinlich stolz darüber, dass er Jude war. Und jetzt als Christ, er hat ganz unparteiisch Menschen angeschaut. Mein Vater führte ein Lebensmittelgeschäft, war Postamtleiter in einem kleinen Ort in den USA. Damals 300 Seelen, heute 600 Seelen im Ort. Kleines Nest auf einem Indianerreservat. Papa starb. Wir waren in Europa zu der Zeit und flogen nach USA für die Beerdigung am Montag. Heiß war der Juli-Tag, gut 40 Grad. Und wir standen vor dem Gottesdiensthaus, wo die Feier gehalten werden sollte und Leute kamen. Ich sagte vorhin, das war ein Indianerreservat. Indianer und Mexikaner Feldarbeiter machten vielleicht ein Drittel von meiner Schulklasse die ganze Zeit aus. Und die Indianerkinder kamen, jetzt als voll Erwachsene. Papa hat sie immer zum Gottesdienst gebracht. Die Weißhäutigen in der Gemeinde, es war mehr eine weißhäutige Gemeinde, haben zu meinem Vater gesagt, Harold, hieß Harold, Harold, Sie sollen in die Indianergemeinde gehen, nicht hierher. Und mein Vater genierte sich nicht mehr, nein, sagte, ich lasse Sie hierher. Und sie kamen zu der Beerdigung meines Vaters und sagten uns vor dem Gottesdiensthaus, euer Vater hat unsere Hautfarbe nicht wahrgenommen. Ihr könnt nicht ahnen, wie dankbar ich war an dem Tag, diese Worte zu hören. Ich war stolz über meinen Vater und an seinem Beerdigungstag ganz besonders dankbar, dass er unparteiisch mit Menschen umging. Der Hang, zu stolz zu sein über unsere geschichtlichen Herkunft, ist schädlich. Ich denke heute Abend, das ist multinational in diesem Raum. Ich bin so dankbar dafür. Ist es nicht interessant? Ein Amerikaner, gebürtig im wilden Westen Amerikas, steht vor vielen Russlandsdeutschen und anderen hiesigen Deutschen. Wir sind eine gemischte Kultur. Halleluja. Und alle von uns dürfen vor Jesus leben und stehen. Paulus war unparteiisch, demütig über seine Herkunft. Vers 22, er war auch zuversichtlich im Herrn. Siehe, ich reise gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Ich werde leiden, sagt er im nächsten Vers, außer dass der Heilige Geist bezeugt, ich werde Fesseln und Bedrängnisse erleben. Aber Paulus ging, gehorsam dem Herrn, demütig vor dem Herrn, ging er trotzdem. Er wusste, es kommt Leiden. Vers 24, er hatte eine korrekte Selbsteinschätzung. Hier ist die Demut sehr deutlich geäußert. Hör mal, aber auf dies alles, sagt Paulus, nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Mein Leben ist mir selber nicht teuer. Viele Leute sind so darauf aus, ihr Gesicht zu bewahren und ihr Leben zu bewahren und alles andere und alle anderen Menschen aus dem Weg zu schieben, dass sie sich selber verwirklichen. Und hier ist dieser Paulus. Mein Leben ist mir selber nicht teuer. Auch eine Aussage über seine Demut, eine korrekte Selbsteinschätzung. Vers 25 bis 27, er war tüchtig. Er hat gesagt hier, ich habe meinen Dienst vollendet. Ich habe nichts verschwiegen, sondern habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Hat er Tag und Nacht wirklich gearbeitet? Paulus war so tüchtig, dass er gesagt hat, ich habe nicht aufgegeben, sondern ich setzte mich nicht auf die lange Bank, um mich auszuruhen. Ich diente und diente und diente. Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wichtig hier ist, dass Paulus wusste, wem die Gemeinde gehört. In Stuttgart erlebte ich in einer schweren Zeit, die schwerste Zeit meines Lebens bisher, 4 Monate von tiefer Depression. Über diese Depression habe ich gesprochen. Die Predigt darüber ist im Internet auf Deutsch zu hören. Der Kampf eines Gemeindegründers. 4 Monate lang kämpfte ich jeden Tag gegen Selbstmordgedanken. Ich bin so dankbar für die Heilung, die der Herr gegeben hat. In der Zeit erkannte ich am Ende dieser Zeit, ich hatte meine Hände auf das Eigentum Jesu gelegt. Die Gemeinde gehört ihm, nicht mir. Gehörte ihm und nicht mir. Wenn einer Dienst hat in der Gemeinde, Sonntagsschulklasse oder was auch immer, eigentlich ist der Eigentümer der Gemeinde Jesus. Das heißt ja in diesem Text, er hat die Gemeinde gekauft mit seinem teuren Blut. Er ist Eigentümer. Und wenn wir so tun, als ob wir Eigentümer von der Gemeinde oder von unserem Dienst wären, denken wir völlig verkehrt über den Dienst. Und an dem Tag, Ende November 1980, als ich erfuhr, was ich getan hatte und wie ich gesündigt hatte, flehte ich in dem Augenblick, Herr, vergib mir. Ich habe meine Hände auf dein Eigentum gelegt. Vergib mir, reinige du mich von dieser Schuld. Und preis den Herrn, das hat er getan. Und an dem Tag bin ich dankbar sagen zu dürfen, meine Depression kam zu Ende. Das, was Gott gehört, dürfen wir nicht anfassen und dürfen wir nicht betrachten, als wäre sie unser Besitz. Dann Vers 33 bis 35, eine krönende Aussage über seine Demut. Silber oder Gold habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. Zeltmacher war er. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der er selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Die Selbstlosigkeit Jesu kommt noch einmal hier als Grundlage, Vorbild für die Selbstlosigkeit von Paulus. Ich kam nicht, um euch auszunützen, sondern um euch zu spenden, um euch zu tragen. Demut. Dieser Paulus war großzügig. Und jetzt kommt die Frage, wie lernen wir, diese Gesinnung zu haben? Wegzukommen von Herrschsucht, wegzukommen von Selbstbezogenheit, wegzukommen davon, dass andere Menschen zu spüren haben, wenn wir sprechen, als wären wir die Machthaber. Nein, sondern wir sind die Dienenden. Wie lernen wir das? Auch dieser gleiche Autor, Paulus, sagte in Philipper Kapitel 2, folgende Worte. Habt Acht auf die Hunde, Entschuldigung, das ist falsches Kapitel, tut nichts aus Selbstsucht, Vers 3, oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Im Unterricht, ich spreche gerne mit Studenten, ich ziehe sie in Gespräche und ich bitte sie darüber, gute Äußerungen zu machen, und so stelle ich folgende Frage. Dieser Bibeltext heißt, einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Und ich erfinde gerne Illustrationen. Und hier ist eine erfundene Illustration, aber sie könnte passieren. Ich stehe vor Studenten, ich sage, angenommen, es ist hier im Durchschnitt in der Klasse ein Intelligenzquotient von 120. Angenommen. Und angenommen, in den Raum kommt ein Behinderter mit einem klaren Intelligenzquotient von 40. Wie haben wir mit einer höheren Intelligenzquotient eine Person mit einer Intelligenzquotient von 40 höher zu achten als uns selbst? Wie sieht das aus? Und da gilt meistens nach der Fragestellung Schweigen im Raum. Und dann meldet sich jemand meistens und sagt, darüber habe ich nie gedacht. Denn Menschen mit einer niedrigen Intelligenzquotient sind ganze Menschen. Und hier im Text heißt es nicht, wir haben denen, die hochstehen, zu ehren, sondern gegenseitig einander höher zu achten, als wir uns selbst achten. Auf andere hochzuschauen. Der Bibeltext ist nicht unmissverständlich. Dann sagt er, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er war der erste Missionar. Er kam vom Himmel, von dem schönsten Platz im Weltall. Man könnte sagen, nach unserem Verständnis, mit den schönsten Straßen des Weltalls, mit goldenen Straßen. Gold ist billig im Himmel. Man teert die Straßen damit. Da kommt und verlässt diese herrliche Atmosphäre, um auf diese dreckige Welt zu kommen, wo er nur gepiesackt und abgelehnt und später getötet wird. Und der Text sagt, wie er das machte. Schau. Der also in Gottes Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung war sein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Nicht in Ehre zu sterben, sondern in totaler Verunehrung zu sterben am Kreuz. Er war kein Verbrecher und er starb als Verbrecher. Er war kein Mörder und er starb als Mörder. Er starb ganz unten. Warum? Um unsere Schuld zu bezahlen. Um Platz zu machen für uns, um den Weg zu öffnen, dass wir in den Himmel können, dass wir in Gemeinschaft mit ihm treten dürfen. Er starb ja für uns aus gewaltiger Liebe. Und in dieser Selbstlosigkeit streckt er uns seine durchbohrten Hände entgegen und sagt, komm zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Heute Abend habe ich keine Ahnung, wo ein jeder ist im inneren Wesen. Ich habe keine Ahnung, welche Lasten hier sind. Aber eins weiß ich, bin genügend mit Menschen zusammen zu wissen, mit so vielen zugegen, gibt es viele hier mit enormen Lasten. Es gibt eine Menge von Leuten hier, wenn nicht viele Menschen, die gelitten haben unter der Herrschsucht anderer Menschen. herrschsüchtige Eltern, Großeltern, herrschsüchtige, runtersprechende, runterwirkende, arrogante Personen. Manche waren nicht Christen, manche waren bekennende Christen und du hast gelitten, furchtbar gelitten. Ich war auf einer Beerdigung und ein junger Mann erzählte von seiner Mutter. Später nach dieser Beerdigung sagte er mir frei raus, ich habe sie 30 Jahre gehasst. Leider ist das nicht eine Seltenheit. Und wenn du hier bist heute Abend und du lebst unter der großen Not, von anderen misshandelt, missachtet, verachtet zu sein, Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen, um seinen Trost zu erleben. Und wenn du hier bist heute Abend verbittert, so wie dieser junge Mann, du kannst lernen, wie er es gelernt hat, zu vergeben. Er hat es gelernt. Und Gott hat ihm geholfen, so wie Christus uns Menschen in der Menschheit vergeben hat und für uns starb, er hat gelernt, diesen Jesus zu kopieren, indem er seiner Mutter vergeben hat. Und so heute Abend ist die Einladung an alle gerichtet. Wenn nicht durch ein Seelsorgegespräch, dann durch ein Gebet daheim. Den Eltern zu vergeben. Ich sagte am Anfang, der vor euch steht, ist nicht perfekt. Und ich habe meine Bitterkeit gegen meine Eltern, gegen diese wunderbaren, guten Eltern, habe ich meine Bitterkeit gehabt. Sie haben einige Erziehungsfehler gemacht. Ich habe sie darauf angesprochen. Sie haben gesagt, nein, wir würden es genauso noch einmal machen. Das ärgerte mich nur noch mehr. Und an einem Tag sah ich meine Sünde. Mein Hass, mein Zorn, meine Bitterkeit. Und ich sah, wie gut sie es eigentlich gemeint hatten. Und ich kann mich erinnern, genauso als wäre es gestern, und es war vor 50 Jahren, vor fast 60 Jahren, ist das geschehen. Ich habe meinen Eltern vergeben. Und ab da, das Einzige, was ich tun wollte, war, sie zu ehren. Und wenn du hier bist heute Abend, und du noch Bitterkeit trägst, du könntest 70 Jahre alt sein und noch bitter sein gegen die Eltern, die 40 Jahre schon tot sind. Bitterkeit bleibt, wenn sie nicht verarbeitet wird durch Vergebung. Und die Einladung Jesu ist, zu vergeben. Wenn du hier bist als Kind Gottes und die Vergebung Jesu erfahren hast, gib sie weiter. Und du sagst, Roger, sie sind schon tot, ich kann nicht mit ihnen sprechen. Das macht nichts aus. Vergib ihnen. Wenn du vergeben hast, wäre es gut, das auszusprechen mit einem Seelsorger, mit einer Seelsorgerin, dass jemand erfährt, du hast gekämpft und dass du diesen Kampf in Sieg erfahren hast, dass Gott dir geholfen hat zu vergeben. Dieser junge Mann, der seine Mutter vergeben hat, konnte das aussprechen und ist heute total frei. 3 Jahrzehnte in Bitterkeit, jetzt frei. Jesus hat uns einen Weg gegeben, wie wir diese Demut lernen können. Und er sagte das in der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 5. Wir kennen diese Aussagen als die sogenannten Seligpreisungen. Hör mal diese an und wir wollen alle gemeinsam uns hineinstellen in diese Seligpreisungen. Die erste Kapitel 5, Vers 3, Matthäus 5. Selig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Wir wissen, was Armut ist, wenn man wenig hat. Diese Art von Armut ist das, beschrieben von Lazarus in Lukas Evangelium, der sich sättigte von den Krümeln, die fielen vom Tisch des Reichen, dessen Ärzte Hunde waren, die seine Wunden geschleckt haben, der getragen werden musste zur Bettelstelle, weil er gelähmt war, der überhaupt unfähig war, sich selbst zu versorgen. Das ist dieses Wort hier. Selig sind die Menschen, die erkennen, vor Gott habe ich nichts zu bringen. Vor Gott kann ich nicht bestehen. Vor Gott bin ich bankrott. Und das Wunderbare ist, Gott hat Gerechtigkeit. Gott hat Vergebung. Aber zuerst muss man erkennen, ich stehe im bankrotten Zustand vor Gott. Zweitens, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden über mein Bankrottsein. Kann ich traurig sein, muss ich traurig sein, dass ich sündige und dass ich vor Gott nichts zu bringen habe. Und wenn ich traurig bin, werde ich getröstet werden. Nummer 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die Demütigen. Wenn wir erkennen, dass wir bankrott sind vor Gott und traurig sind, werden wir demütig vor Gott und anderen Menschen, aber erst recht vor Gott. Und wir sagen, Herr, was du sagst, will ich tun. Wohin du uns sendest, will ich gehen. Vers 6, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Jetzt plötzlich haben wir Hunger, Gott zu kennen. Wir wollen Gott näher kommen. Es wächst eine Liebe in uns, Gott zu suchen. Und dann Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wisst ihr, diese Herrschsüchtigen, von denen wir am Anfang sprachen, haben oft eine Richtergesinnung. Oft. Sie schauen auf andere herab. Und sie richten ohne Scheu. Und hier, wenn man sieht, die eigene seelische Not traurig ist, dann beginnt man Barmherzigkeit zu haben mit allen anderen Menschen. Statt auf andere herabzuschauen, versucht man andere zu erheben. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir leben für Gott und wir werden der Welt ein Gestank. Sie können uns nicht leiden, wenn wir korrekt leben. Dies sind Beschreibungen von jedem Kind Gottes oder haben eine Beschreibung von jedem Kind Gottes. Ich predigte diese Seligpreisungen, eine Predigt pro Seligpreisung, 8 Wochen lang, in einer Gemeinde in den USA. Der Pastor starb, 2 Jahre waren sie ohne Pastor und am Ende von diesen 2 Jahren sah ich, ich habe 8 Wochen, da kommen als letztes die Seligpreisungen dran und mein Herz begann eigentlich zu brechen, als ich mehr und mehr die Frage stellte, wo um mich sind die bekennenden Christen, die demütig sind? Wo sind solche, die wirklich sagen, ich bin geistlich bankrott? Ohne Gott. Es herrscht unter bekennenden Christen viel zu viel Hochmut und Arroganz und Stolz und Ellenbogentaktik. Und man sagt im Deutschen Mobbing, im Englischen sagen wir zu dem Begriff Mobbing Bullying. Also wie ein Stier sich rammen gegen andere Menschen. Wir boxen uns durch gegen andere. Das ist völlig unbiblisch. Und Christus vergibt und Christus reinigt und Christus hilft uns, seine Gesinnung zu lernen. Wir müssen Christus schauen, auf ihn schauen und dann kommen wir runter. Ich denke heute Abend an die Aussage in Offenbarung Kapitel 1. Johannes spricht von Jesus und er sagte, er dreht sich um und er sieht den verklärten Jesus in seiner Erhabenheit, in seiner Schönheit, überwältigt von seiner Schönheit. Und Johannes sagt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Unser Bild von Jesus ist zu klein, zu gering. Jemand schrieb ein Buch, wenn Menschen groß sind und Gott klein ist, und in vielen Herzen ist Gott viel zu klein. Heute Abend ist die Einladung Gottes an uns, uns zu beugen vor diesem herrlichen Jesus. Zu sagen, Jesus, ändere du mich, ändere du uns. Was könnte Gott tun, wenn wir alle sagen würden, Herr, mache du mich Christusähnlich in meiner Gesinnung, dass ich doch die Gesinnung Jesu will. Eine Dienergesinnung, eine selbstlose Gesinnung, eine sich selbst aufopfernde Gesinnung, dass wir nicht andere ausnutzen, sondern dass wir anderen dienen. Die Welt hat solche erlebt. 1956 ging Jim Elliot mit seiner Frau Elizabeth und Nate Saint mit seiner Frau und Roger Udarian mit seiner Frau zu den Auka-Indianern. Und im Januar 1956 wurden die 5 Männer getötet von den Auka-Indianern. Ich war 12 Jahre alt, als das geschah. Und ich werde es nie vergessen, die Zeitschrift aufgeschlagen zu haben und ein Speer im Rücken von einem dieser Missionare gesehen zu haben, abgebildet. Ich werde es nie vergessen. Ein Jahr später gingen alle Frauen zu den Indianern zurück nach Ecuador. Ich habe neulich eine Zeitschrift von der Zeit gefunden, Antiquariat habe ich gefunden, von dem Jahr später, wo die Frauen dort sind und in Demut den Indianern, den Mördern ihrer Ehemänner gedient haben. Es geschieht, es kann geschehen, wenn wir Christi Geist die Herrschaft unseres Lebens geben. Und so möchte ich uns ermutigen, heute Abend das zu tun. Folgende Worte ihm zu sagen im Gebet: Herr, übernimm du mein Leben. Ich trete vom Thron runter, übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Ich will nicht mehr auf andere Menschen herunterschauen. Ich möchte deine Gesinnung haben. Ich brauche dringend deine Hilfe dazu. Und Herr, komm und übernimm du mich. Ändere du meine Ehe. Es könnte sein, nach dieser Stunde heute Abend, dass manch einer oder manch eine nach Hause zu gehen hat und mit anderen telefonisch zu sprechen hat, sich zu entschuldigen, wo man gesündigt hat, um Vergebung zu bitten, ins Reine zu kommen mit den anderen. Der Herr Jesus Christus wird helfen, dass man das nicht nur hört, sondern auch tut. Ich darf bitten, dass wir uns zum Schlussgebet erheben. Vater im Himmel, wir brauchen dich dringend. Wir haben von der Gesamtheit der Bibel, vom 1. Mose, Apostelgeschichte, Römerbrief, im Neuen Testament und im Alten gesehen, dein Weg ist ein Weg der Demut. Stolz ist teuflisch, dämonisch. Und wir schämen uns. Ich schäme mich, wo ich versagt habe an dieser Stelle. Leider haben alle von uns hier und da oder hier oder da versagt. Wir bitten um Vergebung. Reinige du unsere Herzen. Ändere du unsere Gesinnung. Gib Erweckung unter uns. Wir bitten dich, Herz, hier in der ganzen Gegend von Espelkamp, Menschen so angesprochen und erfasst werden von deinem Geist, dass sie neu werden. Hilf, dass wir aufhören, auf andere zu schauen und still werden vor dir über uns selbst. Hilf mir, dass ich so lebe. Reinige du uns, ändere du uns und bitte verherrliche du dich selber durch uns. Wir beten dich darüber an. In dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.